Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Podcast. Mein Name ist Nico Backspin und ich habe mir heute einen Interviewgast gesucht, mit dem ich mich schon länger mal wieder unterhalten wollte. Und du hast ein Album rausgebracht, also gibst mal einen Grund. Vega, schön, dass du Zeit hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir mal wieder quatschen. Ist ja jetzt mittlerweile schon, glaube ich, ein bisschen her.
Ja, genau. Wir beide waren vor 3 Jahren mal in Frankfurt zusammen zu Fuß unterwegs, haben eine kleine längere Tour gemacht. Vom letzten Album 2020 hattest du mit Falk dich hier in Hamburg getroffen. Und wir wollten uns eigentlich auch schon letzte Woche so ein bisschen näher am Release noch treffen, aber da haben die technischen Möglichkeiten uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es gerade auch in der heutigen Zeit vielleicht manchmal gar nicht so, also ich weiß, es gibt Release-Pläne, aber ich finde, gerade bei bestimmten Alben und bestimmten Themen ist das größer als der Termin, wann ein Album rauskommt. Und der Turnus, den du da jetzt auch gerade hast, der spricht ja auch dafür, dass du sehr aktiv gerade bist.
Genau. Ja, ich habe jetzt ein bisschen, bin jetzt ein bisschen flotter unterwegs als früher, ja.
Ja, ich merke schon, da ist auf jeden Fall Tempo drin. Wir haben viele Themen, über die wir heute reden können. Das erste, das ich aber mal anschneiden möchte, und das war eigentlich auch letzte Woche für unseren ersten Termin, prägender denn je. Denn genau vor einer Woche war das jährlich, hat sich der Terroranschlag von Hanau gejährt. Und mir ist gleich eine Zeile auf deinem Album aufgefallen, die im Prinzip wie Faust aufs Auge dazu gepasst hätte. Draußen laufen wieder Männer mit Reichsfahnen, reden was von flacher Erde oder Scheinstaaten, doch ich schwöre dir, in Frankfurt gibt es Steinhagel. Jetzt ist das Ganze ein Jahr her und du siehst viele Entwicklungen. Hast du irgendwie selber das Gefühl und den Auftrag, da irgendwie auch eine Stimme zu erheben für die richtigen Dinge, so was über das, was im letzten Jahr passiert ist?
Ich glaube, dass prinzipiell jeder, der irgendwie natürlich so ein bisschen Kunstschaffender ist, irgendwie den Auftrag hat, auch ein bisschen politisch zu sein. Oder ist man natürlich ja auch immer, also manchmal auch unfreiwillig, ne? Aber wenn man irgendwie Musik macht und wenn man irgendwie gerade irgendwie auch Kunst macht, dann hat man ja auch irgendwie immer eine Meinung, die man nach außen trägt. Und wir Rapper sind ja auch schon dafür bekannt, dass wir sehr, sehr viel Quatsch auch labern und halt auch manchmal Sachen, sag ich mal, sagen, die irgendwie, ja, worüber man nachdenken kann, ob man das so an die Kids weitergeben will. Und dann zwischendrin irgendwie mal so meine politische Meinung oder so ein politisches Statement zu machen, ist, glaube ich, vom Vorteil, ja.
Hast du auch das Gefühl, dass es wichtiger wird als vielleicht noch vor ein paar Jahren?
Naja, es ist halt jetzt so, es war vor, ja, ich glaube deshalb, weil es einfach vor ein paar Jahren noch irgendwie, naja, sag ich mal, die Lager halt irgendwie stärker differenziert waren, als das irgendwie jetzt der Fall ist. Jetzt wird das alles so verschwimmen so ein bisschen die Grenzen, sag ich mal, die politischen Grenzen, und es entsteht so ein Einheitsbrei und die Leute sind so ein bisschen in diesem ganzen Corona-Wahnsinn, vermischt sich das dann irgendwie so mit rechtem Gedankengut, und viele Gruppen nutzen dann irgendwie die Unruhe und die, die Unzufriedenheit, und manchen Leuten fällt das, glaube ich, auch gar nicht auf, wie die da instrumentalisiert werden oder mitgenutzt werden, irgendwie politisch. Die wollen eigentlich einfach nur wieder in ihr Restaurant gehen, so, und laufen dann aber mit irgendwelchen Faschos quasi Arm in Arm. Und ja, deswegen glaube ich, ist schon wichtiger, ne, nochmal ab und zu mal was zu sagen, ja.
Jetzt hat zum Beispiel der Verein deines Herzens ja auch ein großes Statement zum Beispiel in der Bundesliga gesetzt mit den T-Shirts beim Warmmachen letzte Woche zu den Hanau-Attentaten. Hast du irgendwie das Gefühl, so von deinem Standpunkt, dass diese Situation da in Hanau, dass das irgendwie auch Einfluss auf Deutschrap hatte?
Ja.
Schon, schweres Thema gleich am Anfang, ich weiß,
ja,
aber.
Ja, es ist schon viel passiert, haben sich viele Leute dazu geäußert, ne? Ich bin da immer ein kleines bisschen vorsichtig, weil natürlich die Szene prinzipiell auch immer gerne, es gibt sicherlich ein paar Leute, denen das sehr wichtig ist und die da natürlich auch mit einer, die das irgendwie auch ernst zu nehmen thematisieren, die da auch irgendwo emotional attached sind. Es gibt aber halt natürlich auch sehr, sehr viele, die halt einfach mitquatschen und einfach halt auch, ja, dann ein kleines bisschen so da irgendwie drauf springen und so böse, wie es klingt, halt auch einfach halt, ja, nachquatschen, so, ne? Aber prinzipiell hat es schon Impact gehabt und sehr viele Leute haben darauf hingewiesen und es hat, glaube ich, schon den einen oder anderen zum Umdenken gebracht, ne? Bei uns ist halt hier, das weißt du ja auch von unseren, also weißt du ja prinzipiell, weil du dich ja hier sehr, sehr gut auskennst, auch in der Gegend, also in der Region, ne? Über die ganzen Leute, mit denen du immer sprichst seit Jahren. Aber hier ist nicht nur Frankfurt, es ist halt alles hier sehr, sehr die Region sehr wichtig, ne? Das ganze Rhein-Main-Gebiet. Ich war auch ganz, ganz viel in Hanau und drumherum. Man ist irgendwie immer so ein bisschen, man hat irgendwie wie so ein 100-Kilometer-Radius, wenn man hier aus der Gegend kommt, wo man sich irgendwie ein kleines bisschen emotional trotzdem zugehörig fühlt. Werden andere Leute sicherlich anders sagen, aber bei einem Großteil der Menschen ist es so. Und deshalb hat uns das natürlich, der typische Satz, den man immer sagt, ne? Aber wenn es dann bei dir vor der Haustür passiert, dann ist es doch noch mal emotionaler, ne? als wenn es irgendwie in Distanz ist. Es war auf einmal dann halt natürlich sehr, sehr nah. Sehr, sehr, ja, sehr, sehr nah und dementsprechend dann auch doppelt schmerzhaft.
Ja, ich finde das total faszinierend, wie dann es in so einer Stadt wie Frankfurt mit allen Leuten, mit denen ich darüber spreche, auch nochmal eine andere Wirkung hat, weil irgendwie Frankfurt, und das ist über die Jahre ja so ein bisschen entstanden, du hast ja schon angedeutet, ich war ja ein paar Mal oder einige Male da, mit vielen Leuten Kontakt, dann nochmal eine andere Stadt ist. So die Mentalität, die da drin steckt, die trägst du ja bis heute irgendwie in dir und die wirst du, glaube ich, auch nie ganz loswerden. Egal, was du machst und egal, wo du hingehst. Dazu gehört natürlich auch der Fußballverein, den habe ich eben schon kurz angesprochen. Und da ist die Brücke zu unserem letzten Termin, den wir beide hatten. Das waren Zeiten, wo man sich noch gemeinsam in Stadien mit 50.000 Menschen treffen konnte, hat ein Fußballspiel geguckt und das war vollkommen egal. Jetzt haben wir ein Jahr quasi Pandemie hinter uns und es fühlt sich für mich an, als wäre das aus einer anderen Welt. Wie geht es dir als Künstler?
Mir als Künstler geht's relativ gut, muss ich fairerweise sagen. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir unser Geld verdienen und unseren Alltag so bestreiten, wir gehören, glaube ich, zu den Leuten, die sich erstmal nicht so krass beschweren dürfen, ne? Also wir können ja weiterhin die ganze Zeit unsere Musik machen. Wir können ins Studio gehen, können kreativ sein. Wir müssen uns nicht großartig Gedanken machen, wie wir unser Essen auf den Tisch kriegen, weil wir natürlich in dem Moment, wo wir Musik rausbringen, dann auch Geld verdienen, ne? Sei es über Streaming oder sonst was. Und klar, man kann nicht auf Tour gehen, das ist ein bisschen schade. Da verliert der ein oder andere sicherlich auch ein paar Euros, aber ich glaube, es gibt keinen, bei dem das jetzt, also meiner Meinung nach, ich nehme einfach mal die Frechheit raus, bei jetzt etablierten Künstlern, bei denen das jetzt so ist, dass sie da am Hungertuch nagen. Deswegen ist es von der Seite eigentlich, kann ich mich nicht beschweren. Ich sehe ja um mich rum, dass es da anderen Leuten wesentlich schwieriger und schlechter geht.
Aber tut es dir irgendwie...
So langsam, aber sicher langt es mir auch, ja.
Ja, wollte ich gerade sagen. Tut es dir dann aber das private Herz irgendwie so weh, wenn du siehst, dass dein Verein mit wehenden Fahnen bestückt in den Champions League reitet und du quasi nicht daran teilhaben kannst, gerade so nur aus der Ferne?
Ja, natürlich, klar. Also das ist natürlich immer so, gerade diese Reise dahin, ne, ist natürlich immer so hyper emotional und es waren eigentlich fast die besten Momente, die wir so in den letzten 10 Jahren hatten im Stadion, war eigentlich immer der Weg nach Europa. Wir hatten das ja glücklicherweise zweimal in den letzten 10 Jahren und das war immer unglaublich emotional, unglaublich gute Zeit. Aber da sage ich natürlich auch, lieber schaffen die es jetzt, sich für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Und wenn die dann europäisch spielen, kann ich wieder rein. Hoffentlich, ne? als umgedreht. Ne?
Ja,
definitiv. Das wäre jetzt noch schmerzhafter, wäre es, wenn die jetzt Europa League oder Champions League spielen könnte und wir könnten nicht hin. Ne? Deswegen haben die eigentlich gutes Jahr ausgelassen, sag ich mal. Jetzt qualifizieren sie sich hoffentlich wieder für den europäischen Wettbewerb. Und dann hoffen wir mal, dass wir nächstes Jahr wieder ins Stadion kommen.
Ich bin gespannt. Dann treffen wir uns wieder in irgendwelchen europäischen Städten aus der Ferne. Und yeah. Mal gucken. Deine Arbeitsweise hat sich, glaube ich, aber auch während dieser Zeit geändert, oder? Ich meine, du hast das letzte Album irgendwann März 2020 rausgehauen. Jetzt hast du innerhalb weniger als einem Jahr ein weiteres veröffentlicht. Das nächste ist schon in Arbeit. Mhm. Dieser Rhythmus. Hast du irgendwie selber das Gefühl, dass du deine Arbeitsweise und damit auch dann am Ende den Business-Release-Gedanken verändert hast?
Ja, hab ich auf jeden Fall. Aber ich sag auch ehrlich, ich habe auch das Gefühl, dass ich das erste Mal wirklich in einem professionellen Rahmen an meiner Musik arbeite. Also ich habe das Gefühl, früher war das halt einfach so, ja, machen wir ein Album. Dann gab es halt auch wirklich Phasen, wo ich einfach 9 Monate keine Musik gemacht habe. Ne? Halt für jemanden, der mit Musik sein Geld verdient, eigentlich komplett irre ist. Und da habe ich das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren auch mit den ganzen jungen, hungrigen Leuten und natürlich auch der Möglichkeit, die sich aufgetan hat, sage ich mal, also die Art und Weise, wie man jetzt Geld verdienen kann mit Musik, hat sich ja komplett verändert in den letzten 5 Jahren. Und diese ganzen Leute haben da einfach einen anderen Rhythmus reingebracht und haben da auch so eine gewisse... Ich habe das Gefühl, das wurde in gewisser Hinsicht schon nochmal professionalisiert, der ganze Ablauf. Und wir machen einfach jetzt das, was halt wahrscheinlich Musiker tatsächlich machen. Wir sind einfach jeden Tag im Studio und machen Musik. Und dadurch kommt natürlich auch mehr Musik zustande und dadurch kann auch schneller Musik verkauft werden oder rausgebracht werden.
Hast du irgendwie das Professionelle schon angeschrieben, aber in dir auch damit einen anderen Vega kennengelernt als den von früher?
Ja, ich bin ja eh, ich fühle mich ja, ich bin ja eh, ich habe ja eh hier den zweiten Frühling gerade, ne? Also ich bin ja so, ich war wirklich ja noch nie so, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten 10 Jahren so happy war mit der Situation, mit meiner Position, in der ich gerade bin. Ich fühle mich wirklich wieder so ein kleines bisschen zu den Anfängen auch versetzt, weil ich einfach wieder so einfach nur mache, worauf ich Bock habe. Und ich habe das Glück, ich bin so ein bisschen, ich habe bei vielen, viele Leute, die mich hören mich tatsächlich jetzt zum ersten Mal. Und es gibt, aber ich habe trotzdem bei vielen Leuten, bei denen es mir auch wichtig ist, so ein bisschen diesen OG-Status. Und das eigentlich genieße ich die Position voll. Also, weißt du, ich mache ein Feature mit Samra und dann schreiben Samra-Fans, das ist geil, dass der Samra so einen Newcomer supportet. Da denke ich mir, ja, das ist es doch. Das ja. ist doch genau, was ich brauche, weil darüber könnte man sich natürlich auch aufregen.
Ja, da würde ich direkt reingehen, weil nämlich der Vega von früher immer darum gekämpft hat, dass er verdammt nochmal akzeptiert wird. Und wenn du ihn ja. nicht akzeptierst, dann bist du der Feind, so formuliere ich es mal. Ja. Und jetzt lachst du darüber, dass dich Leute vielleicht nicht ernst nehmen oder so. Ja. Das ist ja schon ein anderer Vega.
Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen die, ich habe ein kleines bisschen die Möglichkeit erkannt, die darin steckt. Ne? Also es birgt halt unglaubliches Potenzial auch, diese Möglichkeit auf quasi so einen Neustart zu haben, auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich ist es, was halt wichtig ist, warum ich darüber lachen kann oder glücklich bin damit, ist, weil ich weiß, da gibt es eine andere Seite von sehr, sehr vielen Leuten, die sich gut auskennen, die sich intensiv mit Musik beschäftigen, auch mit meiner, und die trotzdem sich das anhören und sagen, oder zumindest ein Großteil, ne, gibt natürlich immer welche, denen es auch nicht gefällt, aber der Großteil sagt, ey, es ist irgendwie immer noch geil, ist immer noch Vega, ist immer noch krass gerappt, ist irgendwie geile Mucke und der ist schon ewig dabei und immer noch und super. Und jetzt kriegt er endlich mal ein bisschen mehr Reichweite. Und in Kombination mit diesen so vielen jüngeren Leuten, die mich natürlich jetzt auch über viele Features, muss man ja auch einfach fairerweise einfach sagen, gehört haben und aber für gut befunden haben, hat's auch noch mal so ein Neustart-Feeling. Und die Kombi daraus, die genieße ich ehrlich gesagt gerade sehr.
Ja, weil es wirkt wie so ein Paket aus verschiedenen Punkten. Du hast es schon beschrieben, A, Also ich müsste das, ich versuche mal, ob ich das jetzt groß aufziehe und trotzdem im Kleinen drüber reden können. Denn du hast die Anzahl der Feature-Gäste schon beschrieben auf diesem Album. Über die Hälfte der Songs haben Gäste, die Songs sind unter 3 Minuten lang. Das heißt, sie entsprechen damit eigentlich auch ganz normal den Mechanismen des heutigen Marktes. Du hast einen neuen Sound, der sehr zeitgenössisch ist. Und du hast, um das Summer-Feature als Beispiel mal zu nehmen, bevor wir vielleicht noch ein paar andere Details eingehen, aber auch ein Feature, das nicht auf dem klassischen organischen, ich nenne ihn mal Freunde von Niemand Weg entstanden ist, wo quasi das die Prüfung der Echtheit ja so ein bisschen auch ein wichtiger Faktor ist, sondern über den klassischen Kombinationsweg von Social Media und damit dann auch in einer Sinn eine logische und auch passende Kombination, von der ich aber glaube, dass die ein Vega vor 10 Jahren nie so gegangen wäre, weil er zu viel über die Für und Wider nachgedacht hätte. So, das Paket ist ein anderes als früher. Kannst du dir vorstellen, dass der alte Vega das verstanden hätte, was der neue Vega gerade macht?
Boah, es ist sehr schwierig. Also ich glaube, ich bin mir unsicher, ne? Aber ich hatte schon das Gefühl, dass jetzt, sage ich mal, die Feature-Gäste und so weiter und auch die Art und Weise, wie die Mucke entstanden ist, ich meine, das kriegen natürlich die Leute von außen nicht mit, aber trotzdem so sehr organisch war und ich auch sagen muss, dass trotzdem ja ein Samra und ein Vega gar nicht so in vielerlei Hinsicht auch tatsächlich gar nicht so weit entfernt sind, wie man denkt, ne? Also klar, Logo, da passiert sehr, sehr viel, es ist sehr, sehr erfolgreich bei ihm und das war der Unterschied zu meiner Mucke. Nein, Spaß. Aber wir haben schon einen ähnlichen Vibe, einen ähnlichen Sound, eine ähnliche. Es ist schon nicht so weit auseinander, ne? Und bei Haft und mir sowieso nicht. Wir sind aus der Gegend, wir kennen uns seit über 10 Jahren. Casper und ich auch, Montes auch, Olsen auch. Also, es ist auch so ein bisschen so, das neue Team ist das alte Team mäßig und es ist an sich von dem Paket war es eigentlich in meinem Kopf immer schlüssig. Aber klar, ich hätte vor 10 Jahren sowieso gar niemand gefeatured außer Azad und Savas, weil ich alle anderen gehasst habe. Aber
darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil insgesamt wirkt es nämlich schon so, dass du weit offener bist. Ich bin sehr glücklich über ein Haftbefehl-Feature auf einem Vega-Album und frage mich die ganze Zeit, warum das 10 Jahre dauern musste, bis es endlich dazu kommt.
Ja, du kennst ja Haftbefehl auch, oder?
Ja, sagen wir so, Anfrage ist wahrscheinlich auch ungefähr 10 Jahre alt, ne?
Ja, wir hatten irgendwann mal sogar ein Ding zusammen, wo er bei Echte Musik noch war.
Ja, krass.
Mit Twin und so.
Da war er noch jung und hungrig.
Da war er noch jung und hungrig und stur war er dann noch.
Jetzt ist er nur noch stur.
Nee, genau. Da hatten wir mal ein Ding zusammen, das neue Frankfurt heißt es, glaube ich. Hieß es, glaube ich, damals. Aber nee, es ist tatsächlich so, dass ich ihn auch nie gefragt habe. Ich habe ihn nie gefragt, er hat mich auch nie gefragt. Wir laufen uns natürlich hier immer wieder mal über den Weg, aber dann eher so privater Natur. Irgendwie, sage ich dir ehrlich, hat sich das nie angefühlt, als hätte ich den Song gehabt, wo ich ihn jetzt drauf haben will. Oder wo er sich so aufdrängt. Und bei dem Ding war so, hat sich irgendwie so angefühlt. Ne? Das passiert natürlich dann auch in dem Moment, wo man mehr Musik macht, dass man dann eher mal sagt, ey, da könnte ich mir das vorstellen. Und ja, für mein Gefühl war jetzt irgendwie so der richtige Zeitpunkt.
Du hast Olsen mit dabei. Mhm. Und eure Geschichte ist ja 10 Jahre alt eigentlich schon. Und über 10 Jahre. Und aber vor 19 Jahren ist er irgendwann mal von dir weggegangen.
Ja.
Ist die Rückkehr jetzt irgendwie eine Versöhnung? Ist das etwas, was logisch war? Oder gab es da, ist die Geschichte gar nicht so groß, wie sie sich vielleicht anfühlt, wenn er jetzt so stark vertreten ist gerade?
Naja, es gab eine Phase, wo da schon mal eine Funkstille war. Ich glaube, irgendwann ist aber schon auch schon wieder 5 Jahre her, wo wir uns dann das erste Mal wieder gesehen haben in Berlin und dann waren wir auch abends mal ein paar Bier zusammen trinken, aber da ging es irgendwie, da war die Versöhnung nicht musikalischer Natur, sondern einfach, ey, ich weiß gar nicht, damals sogar auch über Max Münster von Universal, war ja auch da in derselben Abteilung gesigned wie ich. Und da war ich irgendwann in Berlin, dann war so, komm, wir gehen ein paar Bier trinken, und dann gelacht und gequatscht über die alte Zeit. Und deswegen, also da ist eigentlich schon länger ein guter Kontakt. Und er war einfach einer der Leute, die ich mir quasi ausgesucht hatte, um zusammen an der neuen Platte quasi zu arbeiten. Und im Zuge dessen war man so viel im Studio, und ja, dann war irgendwie, hatten wir dann die Hook zusammengeschrieben, da hatte er einen relativ großen Anteil auch, und da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass er da geil drauf passt. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, und so, jetzt hätte ich gerne auf der Platte. Und dann ist es, wie das halt dann so entsteht, ne? Und dann war so ein bisschen musikalische Versöhnung, aber auf jeden Fall.
Ganz interessant. Das erklärt, glaube ich, auch so ein kleines bisschen dieses Bild eines neueren Sounds, der sich ja schon seit jetzt 3 Alben so ein bisschen durchzieht, dass du andere Wege und auch versuchst, irgendwie da für dich neue Welten zu erschließen. Wie würdest du selber den Sound beschreiben und den Weg, den du da gehst? Also, dass er, glaube ich, weiterhin authentisch und weiterhin nah an deinem eigenen Kern ist, das brauchen wir nicht zu betonen, das bist du. Aber generell, wie findest du da deinen Weg?
Ja, ich bin immer noch ein bisschen auf der Suche, ne? Also man merkt auch deutlich, also ich finde die Platte krass, ich liebe die Platte. Für mein Gefühl hat sie jetzt mit Blick von außen drauf ein kleines bisschen an Tiefe eingebüßt, im Vergleich zu einer anderen Vega, zu alten Vega-Platten. Liegt ein bisschen einfach daran, dass wir halt einfach wirklich viel im Studio waren, und wir haben einfach nur Spaß gehabt und haben halt auch hier und da einfach mal auf die Kacke gehauen und halt einfach irgendwie auch mal versucht, einfach nur geilen Vibe zu erzeugen, geile Sprüche zu machen, geile Stimmung zu erzeugen. Und ich habe jetzt in dem Fall das erste Mal so ein bisschen losgelöst, nicht darauf geachtet, dass jetzt alles so hypertief ist und theatralisch. Und das würde ich jetzt, glaube ich, auch bei der nächsten Platte wieder ein bisschen mehr im Gleichgewicht halten, ne? Also dementsprechend, der Weg ist halt nie vorbei, ne? Man ist halt immer am Suchen. Ich bin auch immer noch am Gucken und Suchen. Aber was mir halt unglaublich geholfen hat, war halt einfach Leute mit in den Prozess reinzunehmen, die ich selber musikalisch krass respektiere. Jetzt sind es in dem Fall Tag 32, den Montez, den Jumper, den Olsen, die ich halt als Künstler selber krass feier. Seit Ewigkeiten, haben ja auch eine ganz kranke Historie. Wie gesagt, also Olsen hat das erste Mal bei mir gesigned 2008. Montez war bei mir gesigned, Jumper war bei Freunde von Niemand gesigned. Und jetzt mit den Leuten wieder zusammenzukommen und zu sagen, ey, komm, helft ihr mir, die neue Platte besser zu machen und Vega besser zu machen. Die kennen mich, die kennen meine Mucke seit immer. Die waren irgendwann auch Fans von meiner Mucke. Ich bin Fan von ihrer Mucke. Und das zuzulassen, nicht weil jemand von außen kommt und dir hilft, nicht weil jemand von außen kommt und etwas besser macht als du, aber weil jemand von außen auf dich drauf guckt und sagt, guck mal, Bruder, von dieser Seite könnte ich mir dich auch vorstellen, weißt du? Und sag, probier doch mal so. Ich kenne deine Mucke, aber ich glaube, das könnte auch geil sein. Und einfach eine Sicht auf die Dinge zu kriegen, die man selber nicht hat.
Dazu gehört auf jeden Fall die Bereitschaft, das zuzulassen. Ich glaube, ja, das ist auch ein Prozess, den du durchlaufen musstest wahrscheinlich, ne?
Ja, ich habe natürlich so ein kleines bisschen, es gibt halt meine Sachen, ne? Also die ich halt, wo ich halt immer noch sage, ey, ich bin Rapper, ist meine Mucke. Da gibt's Sachen, da lasse ich eigentlich niemand dran. Die Parts zum Beispiel sind eigentlich von mir, ne? Ich arbeite halt viel in den Hooks halt einfach mit Leuten zusammen. Ich einfach gemerkt habe, das hilft mir einfach unglaublich, da so eine neue Sicht auf die Sachen zu kriegen.
Aber es ist an vielen Stellen melodiöser, der ganze Sound wirkt wie ein neuer Sound, und das lerne ich jetzt aber ein bisschen auch aus deinen Beschreibungen. Ja, dann ein neuer Sound ist auch ein Weg dahin, aber trotzdem, und ich glaube, deswegen lässt du das zu und machst es, von Leuten mitgeprägt wird, die verstehen, wie Vega vor 10 Jahren war.
Genau.
Das scheint ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zu sein. Also ich glaube, es würde nicht funktionieren, dich jetzt in irgendein Songwriter-Camp mit 2 neuen fancy Produzenten in einen Raum zu setzen und mach mal eine neue Vega-Platte oder so.
Voll, ja. Es müssen schon Leute sein, die natürlich meine Mucke irgendwie verstehen, ne? Also die auch verstehen, wenn wir jetzt was verändern, was sind die Eckpfeiler, die irgendwie bleiben müssen, damit es noch Vega ist, ne? Das ist schon wichtig. Und ja, war eine unglaublich, unglaublich gute Zeit. Also hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht für mich und hat dann ja auch alles gut geklappt.
Ja, dich umtreiben ja immer noch, auch dann immer noch viele Punkte. Und wenn man an bestimmten Zeilen mal genauer hinguckt, merkt man ja trotzdem, also ich habe dich als einen Typen kennengelernt, der auch immer wieder sehr darauf bedacht war, dass klar wird, wofür er steht, wofür er nicht steht, wo eine Grenze ist und dann dementsprechend an der Grenze auch vielleicht einmal mehr darüber nachdenkt, ob ich den Schritt mache oder nicht. Und genauso immer sehr viel Wert darauf legt, dass man klar versteht, wo man herkommt. Und trotzdem immer so dein Kampf irgendwie, quasi auch um Anerkennung. Ich mag diese Zeile, wenn du meinst, dass ich keinen Thron verdiene, wieso hast du niemals einen, lieber bleib ich broke, geschrieben. Mhm. Ist ja im Prinzip genau das. Das ist dieses Anzeichen von, ey, du weißt nicht, wo ich herkomme. So.
Voll, ja. Ja, das ist natürlich mein ganz großer Kampf, ne? Also den ich die letzten 15 Jahre halt habe. Aber es war auch im Zuge dieser Platte auch schön zu sehen, dass es auch sehr, sehr viele andere Leute so sehen, ne? Also wenn es Reaktionen, die ich gekriegt habe auf die Platte, seien die jetzt öffentlich oder privater Natur, die Leute erwähnen eigentlich immer, die sagen eigentlich immer, ey, der ist schon seit so vielen Jahren auf so einem krassen Level dabei und er muss einfach irgendwie mehr Respekt kriegen. Und ich bin auch selber der Meinung, ich habe auch diese Features, diese ganzen Kollabos mit guten Leuten, die ich da gehabt habe, ich sehe da irgendwie eigentlich meiner Meinung nach auch immer gut aus. Und wenn man sich auch das Intro und die Sachen anhört, dann hört man, glaube ich, auch, dass ich trotzdem irgendwie zu den oberen paar Prozent in Deutschland gehöre, was meine Fähigkeiten betrifft. Und das ist natürlich was, womit man als Rapper halt immer am Struggle ist. Man sagt, hey, wie könnt ihr das denn nicht sehen? Ich bin einer der besten Rapper Deutschlands. Das ist das typische Rap-Ding, ne? Und man denkt halt einfach, ja, es ist, ich sage immer so schön, ich glaube, ich bin der erfolgreichste unbekannte Rapper Deutschlands.
Das führt, glaube ich, auch immer noch dazu, dass so, also ich habe das Gefühl, auch auf diesem Album viel Abgrenzungsprozess nach wie vor vorhanden ist, dass du auch klar Claims stecken willst, was du cool findest, wo du dich gegen auflehnst. Wenn du, keine Ahnung, in dem Intro alleine so, ne, den berühmten Freitag 0 Uhr Move kritisierst, die dich mit Streams auseinandersetzt, wo du ja offensichtlich auch eine andere Meinung dazu hast, dass sie vielleicht nicht alle organisch sind. Und dann auf der anderen Seite aber irgendwie ja doch dadurch, durch deine Major-Anbindung, durch die Struktur, durch alles, was du machst, durch die Feature-Wahl, ja immer mehr auch Moves machst, die automatisch so das größer werden lassen, aber dich immer näher an das ranrücken, was du früher wahrscheinlich gehasst hast und was du heute auch noch, wovon du dich heute distanzierst. Wo schaffst du selber die Grenze für dich immer, also diese gut-böse Seite beizubehalten?
Nee, ich hasse das prinzipiell überhaupt nicht, ne? Also es ist einfach halt nur so, man muss ja realistisch sehen, dass man einfach sagt, okay, wenn halt Freitag 0 Uhr ist, dann kommen halt 5% sehr, sehr geile neue Sachen raus und es kommt halt sehr, sehr viel richtig schlechte Sachen raus. Also das ist auch einfach, also meiner Meinung nach, ne, es gibt immer Geschmack können wir uns drüber streiten, ist mir schon klar. Es gibt Sachen, wo ich weiß, hey, die sind irgendwie gut gemacht, aber das ist nicht mein Stil. Mhm. Aber es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen, die sehr erfolgreich sind und die wirklich einfach, also meiner Meinung nach, messbar schlecht sind. Die sind handwerklich nicht gut gerappt, die klingen nicht gut, die sind nicht gut produziert, die sind auch nicht innovativ. Ich glaube, dass ich da jetzt auch nicht der König drin bin, ja, was die Innovation betrifft. Aber es ist irgendwie so, dass ich mir denke, okay, also wer hört sich das an? Wer hört sich das an, dass das so erfolgreich wird, ne? Und das ist einfach nur, was ich damit kritisiere. Aber es gibt auf der anderen Seite auch voll viele Sachen in den letzten Jahren, die ich unglaublich gut finde. Also wirklich, für mich ist das gerade die beste Zeit immer noch für Deutschrap, ne? Die letzten Jahre. Nur mit dieser riesigen Masse kommt natürlich auch viel Schund, aber es kommen auch voll viele gute Sachen. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz krasse Rapper gerade in Deutschland. Ich glaube, wir haben auch sehr, sehr viele Schmodder-Rapper in Deutschland. Das ist einfach nur, was ich damit so ein bisschen versuche, quasi darzustellen. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die ich krass feiere auch momentan.
Ja, ich glaube, das ist dann ja auch so das Ambivalente in dieser Situation, dass die Möglichkeiten ja immer größer werden und trotzdem du ja selber dein eigenes Mindset dadurch wahrscheinlich schon einen Tick verändern musstest. Du hast dich zum Beispiel, das ist in unserem Interview 2018, also zu Beginn im Prinzip der Trilogie, die wir jetzt so hinter uns gebracht haben und ein bisschen Stichwort neuer Vega, hast du dich damals noch selber als ein Realness-Fascho in den Jahren davor bezeichnet. Wie hast du dir diesen Kampf um Realness bis heute bewahrt?
Das Problem ist, ich habe da ein bisschen, ehrlich gesagt, aufgegeben, weil ich einfach gemerkt habe, es spielt einfach in der Welt, in der ich mich befinde, einfach überhaupt gar keine Rolle mehr. Und ich einfach tatsächlich da ein kleines bisschen echt resigniert habe. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, es ist halt einfach, also ohne jetzt da komplett den Rucksack aufzuziehen, aber in der Zeit, in der ich halt angefangen habe, Deutschrap zu hören, wäre halt 85% der Sachen, die jetzt gerade momentan passieren, halt einfach schlicht und ergreifend undenkbar gewesen. Und heute ist das aber nicht mehr so. Und irgendwie habe ich jetzt 5 Jahre gesagt, ja, das kann doch nicht sein, das ist doch gar nicht real, wie machen die das alle? Aber man muss einfach sagen, es juckt einfach keinen. Es ist so dumm, sich anhört. Es haben sich irgendwie da ein bisschen die Spielregeln verändert. Ich versuche meine Sachen nach den alten Spielregeln zu machen, aber versuche auch mich nicht über die neuen den ganzen Tag aufzuregen. Und das ist besser für meinen Blutdruck.
Ja, wahrscheinlich schon. Trotzdem gibt es ja einen bestimmten Kodex, nachdem du ja als deine Rapper-Ehre ja trotzdem so ein bisschen verteidigen musst. Und da habe ich auch auf ewig wirst. Die Freiheit, mit Künstlern oder mit Leuten zusammenzuarbeiten, die hast du ja schon ein bisschen betont. Wie ist denn das für dich eigentlich? So mehr Leute generell in dich und deine Musik mit reinschauen lassen. Also dann auch sowohl musikalisch dich beeinflussen lassen, als auch textlich sich ein bisschen zu unterstützen und zu verbessern vielleicht auch.
Na, ich mag das sehr. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß, weil natürlich am Ende des Tages stehe ja immer noch ich vor einem großen Kochtopf und entscheide, was halt reinkommt und was nicht reinkommt. Und ich habe halt einfach ein paar Beiköche mehr, die mir irgendwie was anbieten von der Seite. Und ich kann irgendwie so ein bisschen oder habe die geile Position, dass ich sagen kann, ey, ja, ich glaube, das wird gut, das wird sich gut machen darin. Und ich glaube, passt nicht so gut. Und das ist einfach eine sehr komfortable Situation, in der ich da bin. Ne? Ich habe, wie ich schon gerade gesagt habe, Artists, die ich für unglaublich talentiert halte, die mir ihre Sicht von einem 2021 Vega mitteilen und ich kann einfach selber entscheiden, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Ne? Und das ist ja einfach, also besser kann es ja gar nicht sein.
Heißt das auch, du bist kritikfähiger geworden?
Ein kleines bisschen, aber bei den meisten Sachen ist es sehr schwierig. Also wenn es halt um die Raps geht, ist es unglaublich schwer. Also nicht wirklich, dass man das falsch versteht, aber wenn du eine gewisse Sparte, eine gewisse Art von deutschem Rap so konstant über ein Jahrzehnt lang quasi gemacht hast und auf eine gewisse Art und Weise auch mitgeprägt hast und dich so auf etwas eingeschossen hast und du dann natürlich auch sagst, ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht so viele Leute gibt, die das besser machen als ich. dann wirst du irgendwann, kommst du in so ein Ding rein, dass du dann sagst so, ja, lass uns doch über die Sachen, die ich nicht so gut kann, sprechen. weil die gibt's ja auch, weißt du? Die gibt's ja auch in der Musik. Deswegen sag ich ja, ey, komm, lass uns doch das doch quatschen über die Hooks. Lass uns über die Mellos quatschen, lass uns über die Attitude, über die Delivery, über die Coolness, lass uns über das Instrumental quatschen. Ihr kennt euch da besser aus, ihr seid näher an aktuellem Sound. Ja, was dann die Lyrics betrifft, da glaube ich einfach, dass ich das gut alleine kann und da bin ich auch relativ resistent.
Frankfurt ist natürlich immer wieder Thema, das haben wir vorhin auch schon gehabt. Ist das auch eines dieser Felder, die du auf ewig schützen wirst? Also quasi Frankfurt immer wieder zu einem Thema machen und damit auch lustigerweise ja offensichtlich auch einer neuen Generation, die dich als Newcomer wahrnimmt, damit auch quasi deine Liebe zu deiner Stadt immer wieder verbal in die Fresse zu hauen, um es mal ein bisschen härter zu formulieren?
Ja, also es ist auf jeden Fall was aus meiner Sicht nie langweilig wird. Das habe ich echt gemerkt in den letzten 15 Jahren. Ich versuche das schon ein kleines bisschen, zu reduzieren, damit es einfach wirklich nicht irgendwann wird es halt lächerlich. Ne? Die Leute denken immer, okay, gut, jetzt du hast nicht mehr alle. Ich versuche es ein bisschen zu reduzieren, aber ich meine, das brauche ich dir auch nicht zu erzählen. Wenn irgendwie so ein Stadtbild, so die Mentalität, die Art, wie ist, wenn etwas dich so krass geprägt hat, ne? Und bei mir ist es sicherlich nochmal durch Deutschrap auf der einen Seite, durch die Zugehörigkeit zu Ultras Frankfurt, durch diese ganzen Erlebnisse in den letzten 15 Jahren, hat diese Stadt einfach so einen riesen Einfluss auf mich gehabt. Und ich habe so viel gelernt in dieser Stadt, durch diese Stadt, durch die Leute, die hier wohnen, durch Sachen, die mir passiert sind. Es gibt nichts, was mich so geprägt hat, halt quasi wie diese Stadt. Und das wird man immer halt hören. Ganz, ganz klar. Und vor allen Dingen ist es auch, es ist ja auch ein Wandel, ne? Weil ich sehe ja, ich erzähle ja auch nicht von derselben Stadt, über die ich vor 15 Jahren gesprochen habe. Also unabhängig davon, dass die Stadt an sich sich verändert hat in den letzten 15 Jahren, hat sich ja auch meine Sicht auf die Stadt verändert, ne? Ich habe ja, Sachen vielleicht an Frankfurt, die ich vor 15 Jahren verherrlicht habe, die ich jetzt gar nicht mehr so toll finde, weil die ich jetzt anders sehe. Also dieser Wandel, den du auch hast, die Beziehung zu deiner Stadt verändert sich ja auch und deswegen wird es auch nie langweilig.
Es ist ja aber auch so, dass Pathos in der Musik also ehrlicherweise für mich ein ganz simpler Trigger-Moment ist. Du catchst mich ziemlich schnell mit sowas, wenn es Pathos ist, der eben meine Emotionen catcht und da gehört ein bisschen Fußball dazu. Das ist, weißt du selber, das kann auch schnell cringy werden, aber ja. Wenn es das richtige Gefühl ist, dann kann ich es auch 100-mal hören. Und er sorgt ein bisschen dafür, dass das, was man da schreibt, irgendwann hymnenhaft werden kann, dass die Leute es mitsingen und vielleicht auch sich selber damit identifizieren. Und damit das, was man als Künstler lässt, auch so ein bisschen nachhaltiger erscheinen lässt. Wie groß ist dieser Anspruch von dir, heute noch Musik zu machen, die lange bleibt?
Also war fairerweise bei der Platte nicht so der Anspruch. Aber an sich ist es natürlich immer noch das allergrößte Hauptziel, was ich habe, also wieso ich überhaupt den Mucke mache, ne? Also unabhängig von irgendwie natürlich, dass wir davon auch unser Essen kaufen, aber ich will immer noch einfach hier in meiner Region einfach mir ein Denkmal setzen und ich will was bauen, was die Leute hier für immer beeinflusst haben wird, so in irgendeiner Art und Weise. Ne? Das ist das große Ding. Ich will einfach, dass wenn die Leute hier, wenn die Leute Musik hören, die sie hier mit der Stadt verbinden, dass sie einfach von mir kommt. Ich will, dass ich die Lieder gemacht habe zu dieser Stadt. Weißt du, das ist für mich unglaublich wichtig. Und auch wenn wir vorhin schon drüber gesprochen haben, wegen diesem Kampf nach Anerkennung, ich habe auch einfach gemerkt, dass das auch was ist, was einfach krasse Zeit braucht, weil einfach man merkt, es kommen jetzt die Leute an den Drücker, die zum Beispiel mit meiner Musik aufgewachsen sind. Weißt du, so wie ich zum Beispiel mit Azads Musik aufgewachsen bin, 2001, ich aber das erste Mal, also so selbst am Start war, dass ich das nach außen kommunizieren konnte, dass er für mich der Größte ist, das war halt 2011. Also da waren 10 Jahre dazwischen und wahrscheinlich hat er sich auch 2003 gedacht, wieso sieht ja eigentlich keiner, dass ich gerade eins der besten Alben aller Zeiten gemacht habe. Weißt du, also ich meine, und dann habe ich, da 2011 bin ich quasi dann da ins Game gekommen und so richtig, dass es dann richtig laut kommuniziert habe, ey, Azad, 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 Azad oder Moses, Moses, Moses. Das war ja dann nochmal ein paar Jahre später. Ne? Also das bedeutet, auch so eine Platte wie, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, Lieber bleib ich broke, die jetzt hier in der Region, glaube ich, einen guten Impact hatte, die braucht auch einfach 15 Jahre, bis jemand Neues kommt, der am Start ist, der Gehör hat und der sagt, ey, und übrigens Vega ist, der Typ ist hier the man, so, weißt du?
Bist du denn stolz auf deine Stadt, wenn du siehst, dass nach besagter ersten Ära mit Moses, zweiter Ära mit Azad, das muss man, also auf die beiden kann man es schon wahrscheinlich so ein kleines bisschen reduzieren, dann ja so um die 2010er mit Hafti, mit Celo Abdi, aber dann auch eben mit dir, so drei verschiedene Camps und Arten gleichzeitig quasi marschiert sind und die Stadt bis heute repräsentieren. Was macht dich das stolz? Was löst das in dir aus?
Ja, ich finde immer noch, dass wir wirklich, auch wenn wir jetzt weniger Leute sind und wir vielleicht jetzt auch wirtschaftlich nicht mehr da so ganz krass an der Spitze sind, wenn man jetzt, was man jetzt Verkäufe oder so, wenn man das so aus der Industrie betrachtet, ich glaube immer noch, dass wir jetzt in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren, glaube ich, schon den meisten Einfluss einfach hatten auf Straßenrap in Deutschland. Ne? Und das ist ja was, was mich natürlich am meisten beschäftigt. Und wie du sagst, dass es dann so viele verschiedene Strömungen dann quasi doch noch mal gab. Ne? Also natürlich dann irgendwann Moses, irgendwann Azad und dann, wie du sagst, dann irgendwie Haft und Celo und Abdi, die ja wirklich einfach die komplette Sprache noch mal verändert haben. Die haben ja einfach komplette diese Deutsch-Rap-Straßensprache einfach noch mal komplett verändert. Und wir haben parallel dazu natürlich haben wir Überschneidungen hier und da, was die Sprache betrifft, aber haben halt parallel dazu eigentlich komplett diesen Fußballcharakter Straßenrap-Weg aufgemacht. Und da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf. Es gibt wirklich in Frankfurt fast, also mir würde nichts einfallen, wirklich, wofür ich mich musikalisch die letzten 10, 15 Jahre geschämt habe, so, ne? Es gibt sehr viel verrückte Leute, klar, aber wenn jemand sich darüber beschwert hat, so habe ich gesagt, guck mal, was die da erzählen. Ich habe immer gesagt, Bruder, glaub mir, sei froh, dass die aus Frankfurt sind. Die willst du nicht aus Hamburg oder Berlin oder so haben, Bruder. Besser die sind von uns. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen, nee, ich bin da sehr, sehr, sehr stolz, wirklich. Also,
guck mal, wenn du früher mehr so, also schon, das haben wir ja so ab und zu hier auch schon thematisiert, ich würde schon sagen, so ein bisschen mehr der verbissenere Typ gewesen bist, als das vielleicht heute bist. Bist du trotzdem noch Freunde von niemand eigentlich?
Naja, es ist schwierig, ne?
Also, gemeine Frage, ich weiß.
Ja, nee, ich bin natürlich Freunde von niemand, aber Es ist nicht mehr so, dass man da sich so krass musikalisch auch abgrenzt. Ich habe aber auch das Gefühl, die Leute erwarten das auch gar nicht und wollen das auch gar nicht. Also das war auch, glaube ich, nie nie, worum es so wirklich ging. Ne? Das ist dann irgendwie auch, alles hat so ein bisschen seinen Lauf genommen und es wurde dann auch manchmal verbissener, als es eigentlich hätte sein sollen. Aber wir machen unser Ding. Wir machen, wenn man genau hinguckt, dann erkennt man, dass es immer noch so die alten Styles sind. Weißt du? Und wenn das Kleinigkeiten sind wie, ja, es ist schwieriges zu erzählen, weil es dann auch viele andere Leute quasi vor den Kopf stoßen würde, die sehr erfolgreich sind mit ihrer Musik, aber ich würde sagen, wir können zurückblicken auf die Jahre, 10 Jahre FVN jetzt Ende des Jahres und wir sind unseren Weg straight gelaufen. Wir haben gesagt, wir machen das und das, wir haben es immer gemacht, wir sind eigentlich immer da gerade geblieben und haben niemand abgefuckt und haben uns auch nicht irgendwie krass verbiegen lassen, egal wo wir hingekommen sind, egal ob wir zu Majors gekommen sind, egal ob wir das gemacht haben, wir haben immer unser Ding gemacht und wir haben immer unsere Regeln, wir haben unsere Grenzen, wir sagen immer bis hierhin und nicht weiter und wir haben es solide gemacht. Ich glaube ehrlich, wir können da happy sein und ja, es ist immer noch eine große Nummer, also Wenn die Leute hier in Frankfurt mal bei uns vorbeikommen, die sehen schon, dass das hier ein großer Einfluss ist von unserer Seite.
Fühlst du dich heute als Major Artist?
Also ich habe auch da das Gefühl, dass das gar nicht mehr so ein Thema ist mit diesen Major Labels. Aber um jetzt so ein kleines bisschen Industrie-Talk zu machen, ich muss halt einfach wirklich sagen, ich hab vielleicht einfach riesengroßes Glück, weil einfach das Team, mit dem ich auf Major-Ebene zusammenarbeite, einfach das beste Team ist, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe. Ich einfach mit dem Max Münster, mit dem ich die Platten mache, er ist einer von meinen drei Freunden, die ich in den letzten 10 Jahren irgendwie mitnehmen konnte aus dem Musikzirkus. Und er ist auf Label-Ebene genau das, was ich besprochen habe bei Olsen und Montes, was die Musik betrifft. Wir kennen uns seit über 10 Jahren. Er versteht meine Musik vollkommen. Er hat eine Idee davon, wie man das in die Jetztzeit transportieren könnte. Wir sprechen viel darüber und es ist ein sehr respektvolles Verhältnis. Und er hat mich nie irgendwie zu irgendwas versucht zu drängen, was ich nicht feiere. Und für mich sind die da heilig, die Jungs. Also deswegen, ich kann nichts Schlechtes über Major Business sagen. Ich weiß aber auch, dass das bei 90% anders ist. Ich hatte auch einfach, glaube ich, wirklich viel Glück gehabt auch.
Vielleicht auch einfach der lange Weg, den du gegangen bist und dann doch diese harte Arbeit, die da drin steckt, sich irgendwann auszahlt, wenn man weiß, wo man als Künstler sein will. Denn ich habe auch bei dir das Gefühl, dass ein Bewusstsein darüber immer da war, aber es braucht ja so einen ganzheitlichen Blick auf einen selber, um zu verstehen, wie man als Künstler steht.
Ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das ist auch was man natürlich auch nie vergessen darf. Ne? Ich bin hingekommen zu einem Major-Label. Da war ich schon 12, 13 Jahre im Game irgendwie. Okay, das ist fertig. Also bei dem kann man nichts mehr machen. Da wird sich nichts mehr bewegen. Verstehst du, der rappt über Geigen, traurige Lieder über Eintracht Frankfurt. Das ist so, dass sie mich überhaupt gesigned haben, weil das einfach, wir können nichts mehr machen. Wie viele Jahre sollen wir daran arbeiten, dass wir das wieder rauskriegen? So. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich war natürlich schon sehr... war schon weit, als ich da hingekommen bin. Ne? Und das vereinfacht natürlich auch meine Position.
Jetzt ist natürlich heute das Business ein anderes, weil man das nicht mehr an bestimmten Einzelfaktoren festsetzen kann. Aber bist du zufrieden mit, keine Ahnung, Platz 4, Platz 2, jetzt Platz 3, dem Weg, den du dort gegangen bist? Und ist auch das Label mit dir zufrieden?
Naja, es ist halt so, man will, glaube ich, immer irgendwie, wenn man in meiner Position ist, jagt man immer die Eins. Ich habe, gerade wenn man es irgendwie einmal geschafft hat, in meinem Fall bei Chaos, dann willst du natürlich irgendwie immer wieder die Eins machen. Aber für mich war das Wichtigste, dass ich irgendwie schaffe, eine Platte zu machen, die so wird, wie ich mir es irgendwie mal davor vorgestellt habe. Ne? Wo ich irgendwie mal mit Leuten zusammengesessen habe, mit Max, mit meiner Freundin, mit Simon, mit dem ich hier zusammen gesagt habe, ich will so eine Platte machen. Die Platte, die ich jetzt mache, die soll den und den Impact haben auf meine Karriere. Die soll den und den Schritt vorbereiten und die soll musikalisch irgendwie da reinpassen. So. Und das nimmt man sich oft vor, aber das schafft man in den Großteil der Fällen nicht. Und dass ich das geschafft habe, das hat mich sehr glücklich gemacht und das war für mich der wichtigste Teil. Und ich glaube auch so, von dem Restlichen, glaube, das funktioniert schon auch irgendwie wirtschaftlich alles gut, das streamt gut. Ich habe natürlich auch viele, wie gesagt, hochkarätige Features gehabt, die mir da sicherlich auch helfen. Also ich bin da ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich weiß schon, wie das funktioniert, ne? Aber
vor allen Dingen bist du scheinbar jetzt offener dem gegenüber, als es noch vielleicht vor einer Zeit gewesen wärst.
Ja, voll, voll.
Aber dann heißt es ja eigentlich auch, dass der Weg jetzt geebnet ist. Also im Prinzip hast du danke liebe Samra-Fans, Newcomer-Status jetzt nach 10, 12, 15 Jahren nochmal wieder erlangt mit Major und Erfahrung im Hintergrund, dass das Tempo, das du jetzt anlegst, wahrscheinlich jetzt so weitergeht, oder?
Genau, für mich ist einfach nur, ich will halt weiter jetzt geile Mucke machen. Ne? Ich fühle mich gut, ich habe das Gefühl, es ist eine geile Zeit gerade, es läuft gut und ja, ich will weiter Mucke machen.
Spürst du Hunger?
Ja, ich bin, also wirklich, ich hab so krass Bock, weil das war, was ich meinte mit dieser Möglichkeit, die das bietet, dass du jetzt das Gefühl hast, okay, krass, guck mal, ich kann jetzt nochmal neue Leute erreichen. Ich kann neue Leute erreichen und ich kann denen zeigen, was für ein Rapper ich bin und die können dann entscheiden, ob sie es geil finden oder nicht. Und die Möglichkeit, also ich hatte eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, okay, das schaffe ich nicht mehr. Ich hatte eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie, ich habe meine Leute hier, die hören meine Mucke, aber ich komme irgendwie nicht an neue Hörer, weißt du? Und da habe ich das Gefühl, da ist jetzt irgendwie eher die Möglichkeit da und das motiviert einen natürlich nochmal, ne? Das macht einen so ein bisschen, okay, da geht noch was.
Was glaubst du, was kommt als erstes? Du live auf einer Bühne mit Publikum davor oder ein neues Album?
Ein neues Album.
Ja?
Ja, ja, selbstverständlich. Also, weil ich glaube ja, wie gesagt, vor März, April, nächstes Jahr wird da nichts Großartiges passieren. Und ich bin jetzt ja quasi schon wieder im Studio und mache neue Mucke und habe ehrlich gesagt eigentlich schwer vor, am Ende des Jahres wieder was zu droppen.
Dann haben wir ja dann schon wieder einen Grund zu sprechen, spätestens. Ja. Also ja, offiziell, wir haben vorher hoffentlich genug Gründe, aber spätestens dann werden wir wieder die Wege sich kreuzen und dann hören wir uns das mal an, was du da gemacht hast. Voll, ich hoffe dann auch mal wieder persönlich und vielleicht nochmal wieder mit einer anderen Idee, dass wir uns mal wieder was Schönes überlegen, was wir machen können. Aber da sprechen wir nach diesem Gespräch mal drüber. Ansonsten kann ich jetzt erstmal nur Danke sagen. Danke für die Zeit und danke fürs Gespräch.
Ich danke dir und ja, im schlimmsten Fall müssen wir in das erste Spiel, wenn die Stadien wieder aufmachen und wenn dann die Champions League-Hymne in Frankfurt das erste Mal ertönt, aber da wirst du sicherlich eh irgendwo in der Nähe sein, gehe ich von aus.
Aber den Deal machen wir. Erste Champions League-Hymne in Frankfurt, ich bin in der Stadt. Du kümmerst dich ums Ticket.
Alles klar.
Das war Backspin Podcast Talk mit Vega hier. Mein Name ist Nico Backspin. Danke euch und bis bald.
Ciao, ciao. Backspin.